Radio 1, nur für Erwachsene.
Meine nächsten Gäste heißen Tina Hüttl und Johannes Petzold und beide sind bekennende Foodies. Johannes immer donnerstags um 14 Uhr mit seiner Rubrik Petzold platziert für Radio 1, wo er Trends und Skurrilitäten in der Welt des guten Geschmacks nachgeht. Und Tina Hüttl besucht für die Berliner Zeitung die Restaurants der Stadt. Ihre Restaurantkritiken kann man samstags in der Berliner Zeitung lesen. Die beiden kennen sich gut und haben sich offensichtlich zusammengefunden als Top für ihren Foodie-Podcast Teller Stories. Den findet man auf den Online-Seiten von Radio 1 bei den Podcasts zum Beispiel. 11 Folgen kann man da hören inzwischen, 10 aus der ersten Staffel und jetzt nach den Herbstferien geht's in die zweite Staffel. Die neue Folge ist da auch schon zu finden und zu hören und wir reden jetzt darüber natürlich ein wenig mit den beiden. Ich bitte Sie um einen tosenden Begrüßungsapplaus. Hier sind Tina Hüttl und Johannes Petzold. Hallo ihr zwei. Ja, macht euch mal kommod auf der Couch. Ich freue mich, euch zu sehen. Mikrofone müssten da liegen. Alles Jawohl. Gut und gefunden. Sehr schön.
Okay, super.
Rutschen auch noch ein bisschen enger zusammen.
Mhm. Das dürft ihr sehr, sehr gerne. Aber ich finde es schön, dass ihr es nochmal erklärt für diejenigen, die uns nicht sehen. Also ja, auch quasi fast maximal zusammengerutscht auf der großen, großen Radio 1 Couch. Ihr wart zu Beginn eures Podcasts ja schon mal bei mir oben auf dem Dach hier vom Bikini zu Besuch. Das war unglaublich großartig, lustig und tolle Einblicke. Wie ist es euch seitdem ergangen, euch und dem Podcast?
Ja, also wir haben sehr viel Spaß dabei. Wir haben auch eine Menge Leute erreicht. Das merkt man in der Szene. Wir werden immer gefragt, ah ja, wie ist es mit dem Podcast? Wir haben den gehört, das ist schon toll. Wir sind in diesen Apple Food Charts mal hoch, mal runter gerutscht. Und,
Auch auf Platz 1.
Wir waren kurzzeitig auf Platz 1, ja. Da wollen wir jetzt eigentlich auch wieder hin. Aber wir haben erst wieder angefangen. Mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Und was verrückt ist, also so Podcast, du weißt, Silke, ist eine Art Radio. Ich mache das mit Tina zusammen in dem eigenen Podcast-Studio zu Hause. Da hat man Erfahrungswerte. Aber dieses FFF Social Media. Du gehst dahin zum Interview, sonst hast du denen dein Mikrofon hingehalten. Jetzt immer, wir machen Bild im Hochformat für Instagram, wir machen eins ins Querformat für Radio 1. Können wir noch ein Video machen? Ach, ich hab's halt ganz vergessen. Wir müssen ja auch noch ein Audio, ein Gespräch aufnehmen. Also, das ist eine verrückte Seite und ein neuer Erfahrungswert für mich.
Absolut, es gibt echt viel, viel, viel zu tun und unsere Lernkurve ist steil, vor allem was Social Media angeht. Und ich würde auch sagen, die Themen gehen einem wirklich nicht aus. Das ist unglaublich, was sich in Berlin zurzeit tut. Also da machen Restaurants am laufenden Band auf. Jetzt gerade mal nach Corona habe ich das Gefühl, wirklich eine Riesenwelle. Wir haben Tim Melzer jetzt in der Stadt als Gastronom zum Beispiel. Und auch sonst, also gerade gehört ein buddhistisches Tempelkonzept, also wo sozusagen vegane vietnamesische Küche offeriert wird, kommt jetzt bald. Also es passiert was. Insofern wird es uns nicht langweilig.
Also das ist gerade auch, weil Tina von Veganen spricht, etwas, was ich jetzt mehr und mehr in der letzten Zeit mitbekommen habe, wie viel veganes Essen es gibt. Vegane Nachtische, Hauptspeisen. Man hat immer so drüber ein bisschen gelächelt, hat gesagt, vegetarisch, okay, aber vegan, das ist jetzt irgendwie zu ideologisch. Aber was sich da in der letzten Zeit getan hat, ja, welche Geschmacksvielfalt aus dem veganen Zubereiten kommt, ist einfach der Hammer, muss ich wirklich sagen.
Das ist super. Ich habe es ja gerade schon erzählt, ihr seid schon quasi in der zweiten Staffel, auch wieder 10 Teile, das geht bis Mitte Januar. Man könnte schon sagen, ihr habt euch ein bisschen gesucht und gefunden für dieses Projekt, oder?
Ja, unsere Lebenspartner,
hören Sie,
jetzt sei vorsichtig, was du sagst, Tina.
Ja, immer wenn ich meinen Mann anrufen will, rufe ich inzwischen dich an, weil du so auf der Schnellprogrammierung
bist. Das ist heute passiert, ja.
Nee, das funktioniert wirklich grandios zwischen uns beiden, würde ich auch sagen. Ja. Also wir sind ja auch manchmal genervt voneinander, weil wir uns so häufig sehen, aber an sich, wir funktionieren gut, ich habe eine Idee oder du hast eine Idee und der andere spinnt sie weiter und am Ende steht da der Podcast. Also,
Also so, Tina macht mehr so die redaktionelle Seite und sucht die Meta-Themen, Ebenen und spinnt darum. Ich bin mehr der, so rausschießt und das Mikrofon irgendwie den Leuten unter die Nase hält und dann kommt das aber ganz gut zusammen. Also meine Rubrik ist ja eher so tiefe Teller und da geht's um alles Mögliche. Was haben wir da schon gehabt an Themen? Ja, das mache ich so und Tina ist mehr fürs Testen in Restaurants, aber beide greifen auch immer, also wir plaudern uns auch durch diese Themen.
Okay. Die Inzidenzzahlen gehen hoch und davon ist ja zweifelsfrei auch die Gastronomie sogar besonders betroffen. Wie gehen Köche und Gastronomen damit um? Und was bedeutet das für euch und den Podcast?
Also das ist immer wieder Thema. Du musst mal sagen, wie du siehst. Also mein Eindruck ist, dass überwiegend in der Gastronomie die Leute 2G bevorzugen. Wir sind auch doppelt geimpft. Ich würde das auch jedem raten.
Ist also, dann aber doch sagen, nicht durchsetzen können, einfach weil, ja, ne, also 3G ist, würde ich sagen, trotzdem das vorherrschende Modell, obwohl sich viele 2G wünschen würden. Also ich würde es tatsächlich, wenn ich einfach mal sagen dürfte, ich würde es auch gerne haben, um irgendwie Klarheit zu haben. Aber es ist natürlich schwierig. Ich bin jedenfalls immer froh, wenn ich irgendwo reinkomme und man wird vorne gefragt, hast du deinen Impfnachweis oder hast du einen Test? Ich finde das ein großartiges Zeichen. Also wenn ich das schon sehe, ja, dann denke ich auch immer, okay, dann gibt es auch einen Anspruch und ein Qualitätsmanagement in der Küche und eigentlich ein gutes
Kriterium. Ja, genau. Das eine reflektiert ja auch das andere. Und wenn du da einfach durchgehst und wirst da über dein Handy abgefragt, bist du viel entspannter im Raum. Also die große Angst ist aber, es wird nicht mehr so viel drüber gesprochen wie zum, beim wievielten Welle sind wir jetzt? Bei der vierten, glaube ich, ja, so bei der letzten Zählung. Da sind die auch so ein bisschen abgeschlafen und die wollen nicht ständig drüber reden. Aber natürlich ist die Angst da, weil so viele mussten ja schon aufgeben und mit der vierten Welle würde das noch weitergehen. Ne?
Absolut. Völlig anderes Thema. Wie oft werdet ihr eigentlich gefragt, was euer persönliches Lieblingsrestaurant ist?
Oh je, darf ich anfangen? Meine persönliche Horrorfrage ist das wirklich.
Ich habe es explizit nicht gefragt. Ich möchte nur
wissen, wie oft ihr es sagt. Ich habe keins. Ich gehe selten zweimal wo essen. Das ist das erste Problem, weil ich natürlich immer was Neues teste. Deswegen kann ich mir so ein Lieblingsrestaurant nicht wirklich erlauben. Aber es ist auch echt krude. Also mir schießen dann 1000 durch den Kopf und ich könnte trotzdem nicht das eine nennen, weil ich finde, es ist so stimmungsabhängig. Und der Anlass und ist man zu zweit oder in einer größeren Gruppe und auf was hat man heute Lust? Also es ist echt schwierig. Aber ich werde natürlich ständig gefragt und ich bin auch so im Freundeskreis die Beauftragte, wenn es heißt, oh, die Schwiegereltern kommen oder wir wollen da eine kleine Feier machen mit für die Tochter, die Einschulung hat, wo gehen wir hin? Und dann muss ich natürlich immer im Kopf kramen und es fällt mir auch immer was ein.
Wir saßen gestern gemeinsam im King-Restaurant am Pfefferberg und ein Koch fragte uns genau das und das war schon so die Antwort. Und meine Antwort kann ich dann auch wiederholen. Also ich lege da meinen Kopf auch gerne auf den Block und nenne ein paar Namen. Ich gehe, weil ich so helenophil bin, sehr gerne griechisch essen im Usia, Bayerischer Platz, also da, wo man wirklich die Vorspeisen so bekommt wie in den 50er Jahren und da kann man Solmaracchia und alles essen und bekommt Fava-Püree.
Das wusste ich gar nicht von dir, du.
Seit vielen Jahren. Ja. Eigentlich immer nach der Zahnarztbehandlung mit meinem Zahnarzt, Gott hab ihn selig. Ja. Dann habe ich gerade entdeckt To The Bone, das ist so ein Nose-to-Tail-Restaurant auf der Torstraße und da wird eben vom Tier alles verwertet und da kann ich dann sowas essen wie Wolfsbarsch mit Kalbshirn gefüllt, ja, bestimmt nicht jedermanns Speise. Jetzt gehen wir ganz auf die andere Seite, wenn es näher am Monatsanfang ist und da ist ein bisschen Geld locker, dann würde ich schon gerne ins Cookies Cream fürs Vegetarische gehen, ja. So, mir würden noch viele einfallen, aber das ist doch ein ganz guter Anfang.
Wir können das ja einfach fortsetzen. Ihr kommt ja einfach zu jeder Staffel zu mir und wir sprechen und dann könnt ihr das ja jedes Mal diese Liste quasi, also du zumindest, Johannes, fortführen und Tina sagt dann einfach, ich sag auf die Frage nichts. Okay.
Genau.
Gute Arbeitszeit. Ich wünsche mir aber, weil ich noch so einen Sack voll Fragen habe, dass ihr in der zweiten Runde nochmal richtig auspackt über die Teller-Stories. Tina Hüttel und Johannes Petzold, meine aktuellen Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerinnen. Die beiden produzieren den Podcast Teller-Stories. Die erste Staffel mit 10 Folgen liegt bereits hinter ihnen, wenn man das so sagen kann. Und vergangene Woche ist es in die neue Runde, also in die zweite Staffel gegangen mit 10 weiteren Episoden. So, worum geht's denn in der aktuellen Folge eures Podcasts, ihr Lieben?
Soll ich mal anfangen?
Ja, Tina.
Es ist ganz vieles neu. Aber wir haben uns vor allem ausgedacht, wir setzen jetzt jedes Mal die Folge unter ein Oberthema sozusagen. Und jetzt zum Beispiel in der aktuellen Folge, Essen, genau, Essen ist schon mal gut, ist es das Thema, wohin gehen Köche und Köchinnen privat denn essen? Ach, und da war natürlich einfach unsere Überlegung, erstens, das interessiert die Leute, das klickt sich gut und zweitens natürlich, wenn die da drin privat sitzen und zwar nicht nur einmal, sondern häufiger, dann muss es auch verdammt gut sein. Also das sind dann einfach auch gute Tipps.
Ja, und dann haben wir so ein paar neue Sachen überlegt, wenn ich da direkt anfüge. Und zwar kocht Sisi Chen für uns. Deutsch-Chinesin oder wie Tina sagen würde, Chinesin, die kommt noch weiter aus Südlingen als ich, mit vielen Followern auf Instagram, also ich schon so mit ihren kleinen Lernvideos über das Essen und so eine Berühmtheit unter Insta-Foodies. Und wir haben in der aktuellen Folge erst einmal mit dem bekanntesten Gericht angefangen Chinas, das alle Chinesen kennen.
Wir kochen heute das chinesische Gericht, das jedes chinesische Kind quasi mit 5 Jahren eigentlich kochen kann. Und dieses Gericht verbinden auch viele Chinesen im Ausland mit Kindheit, Familie, Herkunft, Heimat. Und das vermissen auch sehr viele Menschen, weil es dieses Gericht auch nicht immer im Restaurant gibt. Ich löse das mal auf, weil das klingt so spannend, das klingt so mysteriös. Zwar heißt das auf Chinesisch Fan Qie Chao Dan. Also das heißt übersetzt so viel wie Tomaten mit Ei gebraten.
Oh, okay. Ja, das klingt überraschend simpel. Wie hat's denn geschmeckt?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, sie hat weniger Spuren in meiner Küche hinterlassen als mein 16-jähriger Sohn. Das sieht dann anders aus. Wie es geschmeckt hat, Tina?
Ja, ich fand's top. Also das ist so, da sind so alle Aromen bis auf scharf der chinesischen, wohlgemerkt, Küche drin. Also süß, sauer, salzig und es ist trotzdem super simpel. Man isst das so auf ein bisschen fluffigen Reis und kann voll verstehen, warum das ein Kindergericht ist. Ich fand's interessant, Sissy hat's gerade schon gesagt, es findet sich eigentlich nie im Restaurant auf der Karte. Also in allen China-Restaurants würde man's irgendwie vergeblich suchen und das war jetzt, oder habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, ich werde jetzt die China-Restaurants dieser Stadt abklappern, um nach dem Gericht zu suchen. Für die aktuelle Folge habe ich jetzt das Hotspot getestet, auch ein Lieblingsladen von Köchen, da gibt es das Gericht nicht.
Am Kudamm?
Aber, genau. Aber dafür sitzen da wirklich häufig so Größen drin wie Marco Müller, Berlins Drei-Sterne-Koch, ne?
Das ist so ein Grund, weil da eben das Essen mit Riesling, und zwar sehr gutem Riesling kombiniert wird und dann Christian Lohse und andere gehen dahin. Mein Tipp, um bekannte Köche zu treffen, das war meine Recherche, montags ausgehen. Das hat mir Silvio Pfeuffer, Küchenchef vom Restaurant 100 an der Chausseestraße verraten, denn da kommen
sehr viele Gastronomen, sehr viele andere Gastronomen, was sehr schön ist, weil es auch sehr, sehr wertschätzende Gäste sind.
Steckt dahinter. Viele Köche, die haben montags frei, traditionell, ihren freien Tag. Und da, wo es dann aber auf hat, da trifft man die mit einer etwas höheren Trefferquote.
Verstehe. Wenn Köche essen gehen, dann meist montags. Und vielleicht trifft man da ja auch Starkoch Tim Raue. Der ist euer Antwortpartner im Coffee Break, richtig?
Ja.
Ja, wir haben ihn gekriegt. Ich meine, der Mann ist normalerweise, ich glaube, 200 Tage im Jahr unterwegs.
Er hat jetzt eine neue Fernsehsendung wieder, ne? Wie heißt die? Tim Raue?
Herr Raue reist.
Genau,
so schmeckt die Welt, genau. Aber wir haben ihn erwischt an dem Punkt, wo er in Berlin war, weil er nämlich krank war und trotzdem hat er uns das Interview gegeben. Das fand ich irgendwie super und dachte mir auch nur, wow, also der hat echt ein Pensum im Hirn, weil trotz Matschbirne war der mega spontan und super witzig in seinen Antworten.
Wow. Also beim Coffee Break soll man vielleicht noch dazu sagen, geht es immer darum, dass Köche, und wir wollen bald auch Nicht-Köche dazunehmen, Fragen beantworten über Gott und die Welt, aber vor allem über den Duft der Kindheit, das Lieblingsgericht von der Oma, dergleichen.
Aha, und was habt ihr Tim Raue gefragt?
Na, ich habe ihn zum Beispiel gefragt, was denn die größte Katastrophe in seiner Küche bisher gewesen sei.
Ich stand mal auf der Messe in Berlin vor 15 Jahren oder so und habe vor 2000 Leuten einen Kochvortrag gegeben und hatte den damaligen Innenminister, Schönbohm hieß der, mit an meiner Seite und habe wirklich mehrfach versucht, in die Easy Espuma Flasche die Druckpatronen einzufüllen und hatte aber leider keinen Gummidichtungsring drin. Und der Mist ist wirklich über die ganze Küchenfläche gespritzt. Ich war von oben bis unten zugebastelt und der Schönbohm war so ein ganz harter Hund, der mich wirklich missbilligend angeguckt hat. Ich habe mich dann schützend vor ihn gestellt und habe im Endeffekt die ganze Ladung dreimal abgekriegt, bevor ich dann draus gelernt habe.
An den Schönbohm kann ich mich selber noch erinnern, inzwischen ja verstorben. Das war so ein harter Hund. Ich habe den mal auch interviewt und dann schaut er so auf mein Mikrofon und fragt, wem gehört das Mikrofon? So wie, für welche Firma arbeitest du? Und ich sage, na, das gehört mir. Und er konnte nicht sehr drüber lachen, ja. Beim Coffee Break fragen wir dann natürlich so die Köche und man erfährt von den Köchen. Aber wichtig ist auch so, das wollen wir auch im Podcast immer machen, dass ein paar praktische Sachen dabei rüberkommen. Und da haben wir den Tim Raue zum Beispiel gefragt, so was ist der Tipp vom Super-Fernseh-Star-Koch mit so viel Expertise an die Hobbyköche?
Naja, versucht als Hobbyköche nicht Profiköche zu werden. Denn das Problem ist, dass Profiköche gerade durch ihre Ausbildung Geschmacksmuster lernen und sich an die halten. Und umso schöner ist es, das sehe ich immer bei The Taste natürlich, wenn die Kandidaten Hobbyköche sind und dann völlig kuriose Geschmackswege gehen, die großartig waren. Jetzt meine diesjährige Gewinnerin Paula hat zum Beispiel einen Backhändel gemacht mit einer Kürbiskernmayonnaise, so weit, so gut. Und dazu dann aber einen Salat aus Blaubeeren, Karotten, Ingwer und Koriander. Unfassbar geil.
Absolut, das klingt super. Ja, aber es stimmt. Man kommt da vielleicht auf so Ideen aus dem eigenen Garten oder irgendwas, was halt so Profiköche vielleicht gar nicht machen würden. Wenn Sie das eine super Anregung finden oder Ihnen das Lust auf mehr oder Hunger für die Ohren bereitet hat, dann hören Sie doch einfach mal rein. Der Podcast Teller Stories ist aktuell bei Folge 11 und wir sprachen darüber mit den beiden Urhebern, die sich das tolle Projekt ausgedacht haben. Tina Hüttel und Johannes Petzold. Sie finden den Podcast online bei Radio 1 und übermorgen gibt es schon die nächste Episode, ihr Lieben. Ihr seid ja fleißig. Danke also, dass ihr einen Besuch hier bei mir auf der Couch einschieben konntet. Lieben Dank. Tina Hüttel, Johannes Petzold.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.